Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast bei Peter Hoffmann-Pichler. Er ist Geschäftsführer von IVH. IVH steht für Industrieverpackungen Heidenheim. Hallo, Herr Hoffmann-Pichler.
Hallo und herzlich willkommen im Heidenheim.
Herr Hoffmann-Pichler, normalerweise frage ich, was macht Ihr Unternehmen denn an dieser Stelle? Aber IVH, Industrieverpackungen Heidenheim, das sagt ja schon der Name, macht Industrieverpackungen, stellt Industrieverpackungen her. Was verpacken Sie denn genau?
Ja, absolut. Der Name ist Programm. Wir sind Industrieverpackungsunternehmen, wenn man so möchte, eine industrielle Schreinerei. Wir fertigen Sonderprodukte, Sonderverpackungen auf Maß. Eher die kleine Einzellösung als die 100 Stück für die Automobilindustrie am Tag, sondern wir verstehen die Sorgen und Nöte des Kunden. Wie geht's, wenn der Versand im Schiffsweg ist? Wie geht's, wenn es ins Flugzeug geht? Was sind die Herausforderungen für die Eigenschaft des Produkts auf dem Transportweg? Und da wird bei uns letztendlich alles, was nicht auf die Europalette oder in den Karton klassisch kann, verpackt, produziert, individuell erstellt und dann auch hier verpackt, versendet. Wir organisieren zur Not den Transport. Wir verpacken hier am Standort, wir laden es in die Container. Das Sorglospaket für den Kunden, dass er ruhig schlafen kann und seine Ware bei seinem Kunden heil ankommt.
Wie groß ist denn das Unternehmen und wie lange gibt es das schon?
Also wir feiern dieses Jahr in der Tat 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Wir werden hier mit der Mannschaft dann entsprechend feiern. Und seit 20 Jahren gibt es uns in der Konstellation. Unsere Unternehmensgröße, wie Sie aktuell fragen, sind momentan knapp 50 Mitarbeiter hier am Standort in Mergelstetten in Heidenheim, wo die Produktion als auch das Logistikzentrum hier auf die grüne Wiese vor 15 Jahren gebaut wurde.
Und diese 50 Mitarbeiter, die verpacken kleinere und größere Güter. Womit wird das verpackt? Mehr mit Papier oder Plastik? Oder was ist Ihr hauptsächliches Verpackungsmaterial?
Genau. Also wir haben je nach Anforderung, es gibt Produkte, die sind völlig unempfindlich. Andere reagieren sehr stark auf hohe Luftfeuchtigkeiten, die bei einem Seetransport zum Beispiel auftreten. Und wir sorgen dafür, dass die Ware anspruchsgerecht verpackt wird. Das heißt, was kommt bei einem Transport auf die Ware zu? Ja, sind es Gehkräfte aufgrund vom Seegang? Sind es Klimazonen, die durchschritten werden müssen? Und da werden Spezialfolien eingesetzt. Sie kennen die vielleicht als Kaffeeverpackung. Das ist so eine mehrschichtige Aluminiumfolie, die hier eingesetzt wird. Wenn es um das Thema Feuchtigkeitsschutz geht, dann kommt da noch ähnlich wie ein Katzenstreu rein, das dann diese Feuchtigkeit aufsaugt, dass hier auch gar keine Anhaftung von Feuchtigkeit entstehen kann. Also wir regeln das Klima, wenn man so möchte, innerhalb der Verpackung. Es werden aber auch oft Schaumfolien eingesetzt, Polsterungen, auch wie Kartonagen werden eingesetzt. Wir haben hier ein sehr breites Sortiment, aber oft sind es Spezialprodukte in meist großen Größen, die man aus dem Privaten so eher weniger kennt. Oder vielleicht im Kleinen, wenn man ein technisches Gerät bekommt und da sind dann so kleine Minisäckchen drin mit einem Granulat, das die Feuchtigkeit aufsaugt. Das gibt es bei uns in groß. Also bei uns ist alles immer etwas größer. Wir sind ja hier bis über 100 Tonnen Gewicht unterwegs und daher haben wir hier alles groß, größer, ist bei uns eher das Normal.
Was ist denn, was wiegt denn 100 Tonnen Gewicht?
Ja, ich sag mal, im Sondermaschinenbau gibt es relativ schnell Gewichte bis 100 Tonnen Gewicht. Allein in der Walzenindustrie gibt es große Kalenderwalzen, die haben 120, 150 Tonnen Gewicht. Die haben dann auch eine Länge von 14 Meter. Um hier maximal das Wasser auch aus der Papierbahn rauszupressen, braucht man diese Gewichte. Aber auch im Formenbau, gerade für Automotivpressformen, wo dann verschiedene Blechteile geformt werden, gibt es allein hier für Tesla, hatten wir in Berlin hier eine Form verpackt, die hat über 60 Tonnen eine Schale gehabt und diese besteht aus zwei Schalen. Also auch solche Produkte sind ganz schnell auch in dieser Tonnage unterwegs. Aber auch normale Bauteile sind im Sondermaschinenbau ganz schnell 20, 30 Tonnen plus. Keine Seltenheit. Auch CNC-Maschinen zum Beispiel, Bearbeitungsmaschinen, die haben dann sehr stabile Steinfundamente oder Maschinenbette, die da dann verschickt werden müssen. Und da müssen wir halt dafür Sorge tragen, dass die aufgrund ihrer Präzision und Genauigkeit enorm stabil verpackt sind und auch den Transport so überstehen, dass eben keine unvorhergesehenen Kräfte auf dieses Maschinenbett wirken, um hier beim Kunde auch bestmöglich anzukommen.
Was war denn das Größte, was Sie jemals verpackt haben?
Ja, groß ist immer relativ. Also wir haben sicherlich hier schon die 20 Meter Kiste am Stück gehabt. Wir haben aber im Bauteil an sich haben wir einen 60 Meter langen Backofen verpackt. Der war klar geteilt in verschiedene Segmente. Aber der hatte so die Herausforderung, weil der mit 4,20 Meter Breite eine enorme und auch nicht rückbare Breite hatte. Das heißt, für den Straßentransport konnten wir zwar die Segmente in den Längen etwas reduzieren, die waren dann nachher auch noch an die 12 Meter, aber die Breite war einfach brachial. Und auch das war für den Transport auf der Straße herausfordernd. Sowohl die Polizei als auch die Streckenplanung musste den Transport begleiten und die Streckenplanung entsprechend lange voraus geplant sein. Denn mit 4 Meter und kommen sie doch halt keine Baustelle. Also deswegen musste das sehr genau taktiert werden. Auch der Backofen an sich wurde nur in Teilsegmenten produziert bei dem Hersteller und war für uns dann auch so Work in Progress, Fertigstellung, Verpacken, LKW, Straße, los in Hafen. Das war schon so ein gigantisches Projekt, wo auch für uns sehr spannend war.
Vielleicht noch jetzt frage ich mich natürlich, wofür braucht man so einen großen Backofen? Wissen Sie das?
Ja, es gibt, das Projekt ging nach Osteuropa und da gibt es wohl sehr hungrige Bevölkerung, die hier in dem Fall diesen Backofen als Straße, und man muss auch dazu wissen, der Backofen läuft 24/7. Also der wird wirklich toujours befüllt mit Broten und Wecken. Ich bin mir nur ganz klar, was die Backleistung betraf, aber das waren zig Zehntausende Einheiten, die da pro Tag dann auch vom Band liefen und dann innerhalb des Landes verteilt werden.
Jetzt werden wir schon von den großen Dingen reden. Sie haben noch mehr auf Lager, glaube ich.
Ja, also alles, was so immer groß ist, denkt man immer, da kann nicht noch mehr kommen. Aber wir hatten jetzt die Tage wieder mit Glasscheibenlieferanten zu tun. Und man glaubt es nicht, wie groß Glasscheiben werden können. Ein sehr bekanntes Gebäude hier dazu sind Firmenzentralen. Und große Fassadenelemente werden immer größer mit Glas und immer größer mit Glas. Und zurzeit ist es momentan in der Projektierung, dass die längste in Süddeutschland gefertigte Glasscheibe mit 20 Metern am Stück und 3,50 Meter Höhe eine Verpackung von uns bekommen soll. Also wir sind da gerade dran. Allein die Scheibe hat nachher ein Rohgewicht von über 6 Tonnen. Also auch da schon allein sieht man, das ist spektakulär. Und Glas hat halt manche Eigenschaften. Es kann sehr viel und ganz schnell kann es ganz wenig. Und da müssen wir Sorge tragen, dass es nicht schief geht.
Das heißt, Sie sind auch Spezialist für die ganz zerbrechlichen Dinge, nicht nur für die großen und die schweren.
Absolut. Also die Sonderlösung ist unser Kerngeschäft. Mhm. Wir sorgen dafür auch, dass dann die Transporte überwacht werden mit G-Kräften, Beschleunigungssensorik, Temperatur, Feuchtigkeitsüberwachung digitaler Art, dass wir später, sollte mal was nicht heil ankommen, auch hier wissen, wann war was, wo aus welcher Ecke kam es, was war eine Kraftbelastung, die nicht sein durfte. Und solche Sonderthemen oder sensible Ware, das ist genau unser Business, wo wir genau da dafür Sorge tragen, und auch ein sehr genaues Auge drauf haben, dass diese rohen Eier, wie wir sie jetzt mal bildlich gesprochen, auf Reise schicken können, auch heil beim Kunde ankommen und da keine unerwarteten Ereignisse passieren.
Wenn ich jetzt ein Hersteller bin, dann denke ich mir vielleicht, wieso soll ich für die Verpackung jetzt noch zusätzlich groß Geld ausgeben? Warum ist es wichtig, eine richtig gute Verpackung zu wählen?
Wir sorgen dafür, dass der Hersteller sein Geld kriegt. Bildlich gesprochen, am Ende des Tages möchte der Kunde eine Ware haben, die heil ankommt und unbeschadet verwendet werden kann. Daher ist die Verpackung mit ein A-Teil im gesamten Fertigungs- und Wertschöpfungsprozess, denn oft sind es ja Monate im Voraus, wo die Produkte gebaut werden, von hochbezahlten, intelligenten Ingenieuren geplant, konzipiert, umgesetzt, gebaut, bei den Materialien legt man Wert, dass es die hochwertigen Materialien eingesetzt sind und. Und am Ende die Logistik entscheidet ja, ob es auch ankommt. Also das heißt, unsere Verpackung letztendlich nimmt die letzte Meile mit. Wir sind dafür die letzte Hand, die eigentlich am Produkt anlegt, um dann die Ware final so vorzubereiten, dass sie beim Kunde auch verwendet werden kann. Und deswegen wird die Verpackung auch hier sehr wichtig und immer wichtiger, weil auch in der Logistikkette vieles sehr schnell und sehr hektisch läuft. Und um hier nicht unter die Räder zu kommen oder um hier nicht vielleicht mit anderen Waren, die überstaut werden, obendrauf gestellt und, da jetzt nicht eine Beschädigung noch zu erfahren, die man nicht verantwortet, sondern vielleicht durch Zufall passiert sind, da einfach vorzubauen. Deswegen brauchst du eine solide Verpackung, auch eine Lösung, die entsprechend individuell wie ein Maßanzug auf das Produkt zugeschneidert ist und auch vor allen Dingen, ganz wichtig, die Transportweg-Herausforderungen, die auf einen warten, mit berücksichtigt. Wir denken oft in europäischen Straßenverhältnissen, die gibt es aber nicht überall auf der Welt, weil wenn es im Hafen ankommt, muss es ja vielleicht noch zum Empfänger und auch da muss der Nachlauf auf der Straße mit ins Kalkül gezogen werden.
Wie läuft es denn konkret ab? Ein Hersteller, ein Produzent von einer Ware bringt die hier nach Mergelstetten bei Ihnen auf den Hof, Sie verpacken es und er holt es wieder ab? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es gibt zwei Varianten. Die eine Variante haben Sie schon schön beschrieben. Die Ware kommt zu uns, wenn sie transportabel ist und wird bei uns, wir haben hier bis 25 Tonnen Hallenkräne abgeladen, zwischengepuffert. Dann wird die Verpackung, entweder ist sie schon gebaut oder wird dann noch individuell angepasst und gebaut, wird dann hier auch in die Verpackung verbracht und je nach Größe, entweder passt in den Seecontainer oder manchmal auch nicht, kommt sie dann letztendlich in den Container. Wir verplompen das, die Zollpapiere werden von uns erstellt, die LKWs beladen und dann geht es von hier direkt in den Hafen. Das ist so die eine Version. Die zweite Version ist, wenn die Ware zu uns nicht kommen kann, weil vielleicht nicht transportabel, zu sensibel oder was auch immer, haben wir mobile Verpackungsteams, die vor Ort zum Kunde kommen. Also wir haben eigene ausgebildete Fachverpacker, die hier eine gewisse Qualifikation auch nachweisen müssen, um die Ware bestmöglich zu schützen. Und das wird dann vor Ort beim Kunde gemacht. Klar, die bringen halt dann ihren, ich sag mal, Werkzeugset mit, ihren Fahrzeug, ihre Folien, ihre Transportböden oder Kistenlösungen werden entweder mitgebracht oder von uns angeliefert, um dann vor Ort alles fertig zu dem Transport zu machen, um dann vor dem Kunde vor Ort zu starten für den ganzen Prozess. Also beides ist möglich, wir sind da ultra flexibel. Auch die Entscheidung obliegt dem Kunde. Ich glaube, die Grundsatzfrage ist immer, ist die Ware transportabel ohne Verpackung oder so direkt auf? Wenn sie nur auf dem LKW steht, kann sie da unbeschadet nach Heidenheim kommen. Und wenn nicht, dann kommen wir auch gerne zur Ware.
Ich bin hier auf dem Werksgelände. Ich sehe hier sehr, sehr viel Holz, große Kisten. Absolut. Sie haben sich vorhin auch als Schreiner, Maßschreiner bezeichnet. Das heißt, Holz ist Ihr bevorzugtes Material.
Ja, absolut. Also Holz findet hier absolut Verwendung. Wir sind eine Industrieschreinerei, wobei man sagen muss, die Meister-Eder-Werkstatt ist es schon lange nicht mehr. Wir sind hier auf über 10.000 Quadratmeter, auch mit einem sehr stark maschinenparklastigen Fertigungsprozess, stark digital. Wir haben hier natürlich das Holz als Werkstoff ausgewählt aus zwei Gründen. Eine Grund natürlich, klar, im Holz selber ist hoch CO2 gespeichert, hier die Nachhaltigkeit auch im Produkt. Aber viel spannender finde ich, Holz hat im Vergleich jetzt zu Metall, Stahl, ein ganz, ganz anderes Kraft-Gewicht-Verhältnis im Verhältnis zu Stahl. Also Holz kann beim Eigengewicht von viel weniger, viel mehr Kraft auch dann im Verhältnis zum Gewicht aufnehmen. Und das ist der große bevorzugte Vorteil. Und man muss natürlich auch sagen, Holz hat auch ein schnell nachwachsender Rohstoff, wenngleich 80 Jahre. Aber da haben wir wirklich schöne, schöne nachhaltige Wälder hier auch in der Region Süddeutschland, wo wir große Waldgebiete haben, aus denen wir die Verpackungen zum Großteil auch die Hölzer beziehen für die Verpackungen, um hier auch der Region einen gewissen, ja, sagen wir, Dienst zu erweisen als Industrie aus der Region. Deswegen viel Holz, auch alles unbehandelt, also natürlich belassen, außer dass es warm gemacht wurde, also die Feuchtigkeit entsprechend aus dem Holz raus musste und die Käfer, die da vielleicht noch drin sein könnten oder Larven vor allen Dingen, dass die einfach nicht exportiert werden. Dafür müssen wir auch entsprechend gerade stehen, dass es nicht passiert. Und da gibt es dann auch eine Registrierung und einen Prozess, dass das nicht passiert.
Sie haben vorhin schon moderne Überwachungsmethoden angesprochen, zum Beispiel auf Feuchtigkeit, die Überwachung auf Feuchtigkeit, auf Temperaturschwankungen. Wohin geht denn da die Reise? Was sind denn da neue Technologien? Man könnte sich ja vorstellen, es wird halt einfach verpackt und da ändert sich nicht viel. Aber das ist wahrscheinlich ganz anders.
Ja, von außen betrachtet ist es halt dann in der Kiste verpackt und zu. Spannend passiert halt dann die Frage, wann fängt Korrosion an? Und da gibt es einfach auch aus der Physik heraus verschiedene Schwellengrenzwerte, die die Feuchtigkeit einfach nicht übersteigen dürfen. Das wird von uns digital überwacht, dass man einfach auch hier, wenn Produkte kritisch sind, dass sie verrosten könnten, dass nicht das passiert, sorgen wir dafür, dass das Klima innerhalb der Verpackung eine gewisse Schwelle an Feuchtigkeit nicht übersteigt. Zum einen digital geht es immer weiter nach vorne. Wir haben das nicht nur das Thema GPS-Tracking. Der Kunde interessiert, wo ist jetzt meine Ware. Das mag von ersten Blick sehr trivial klingen, aber die GPS-Überwachung weltweit auf See ist eine ganz andere Herausforderung, weil wir kennen ja schon die Funklöcher innerhalb Deutschlands, aber wir haben gleich auf See teilweise ganz andere Herausforderungen, auch teilweise Netzabdeckungsprobleme dann vielleicht im Container. Und da haben wir Lösungen erarbeitet mit Spezialfirmen, wo wir dann auch hier, wir müssen ja nicht exakt auf den Meter genau wissen, wo die Ware ist, aber in welchem Hafen sind wir momentan und wo ist denn aktuell vielleicht der Ankunftszeitpunkt geplant. Da passiert viel im Bereich Digital Awareness, auch für den Kunde, wo er dann für sich den Mehrnutzen auch wiederum für seinen Kunden sieht, indem er ihm schon diesen Forecast geben kann. Wann kommt die Ware an? Wo befindet sie sich momentan? Läuft alles wie geplant? Man soll es ja nicht glauben, denn auch Seeschiffe haben manchmal Verspätung.
Die Frage ist ja immer auch nach der Wiederverwendbarkeit. Klassiker ist die Europalette, die ja getauscht wird. Wie ist es denn bei Ihren Verpackungen?
Ja, das ist ein großes Thema, ganz klar. Wir haben viele Verpackungen, die sind Einwegverpackungen, wobei ich sage immer Einweg auf den ersten Blick. Der zweite Blick ist oft dann, dass es als Zweitverwendung entweder in die energetische Verwertung geht, also dass jemand dann Brennholz draus macht und seine Stube heizt oder dann dort vor Ort zu Pellets verarbeitet werden. Oder aber wir haben viele Verpackungen auch, das sind sehr große Hölzer verbaut, die dann wiederum sehr sorgfältig ausgebaut werden und dann gegebenenfalls Häuser, Hallen oder auch andere Baugruppen damit gebaut werden. Ja. Man sieht es ja oft auch mit Paletten, werden dann wieder Möbel gebaut und so hat man ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Aber der klassische Fall, dass er wieder zurückkäme oder dass man ein Tauschsystem für die Exportkiste oder für die Exportpalette, die aus dem Container kommt, hat, ist aktuell noch nicht da. Man muss auch dazu sagen, wenn es energetisch verwertet wird, hat die, sag mal, CO2-Menge, die abgegeben wird, lediglich die Menge, die auch der Holzstamm beim Wachsen aufgesaugt hat, und mehr ist es nicht. Also somit eigentlich ein schöner Kreislauf. Klar, wir wünschten uns auch, dass er wieder zurückkäme, aber da ist dann wiederum der Transportweg, die Kosten dagegen zu setzen und da hat sich in der Vergangenheit bisher keine gangbare Lösung erarbeitet. Klar, von Werk zu Werk gibt es manchmal so einen Pendelverkehr, also gerade Europa, Amerika. Dann versuchen wir die Verpackungen auch so zu bauen, dass sie wieder faltbar, zusammensteckbar sind. Da haben wir eigene Produkte entwickelt, Steckkistensysteme, wie bei unserer Schnellsteckkiste. Aber diese Systeme sind eher langsam auf dem Vormarsch, wenngleich ich durchaus diese nachhaltigen Gedanken sehr, sehr gut fände. Ja.
Sie haben die Schnellsteckkiste angesprochen. Da steht auch gerade eine vor uns. Vielleicht können Sie die mal erklären. Was kann die denn?
Ja, das Stecksystem hat im Vergleich zu einer klassischen anderen Kiste den großen Vorteil, dass sie in nur 180 Sekunden zusammengesteckt werden kann und aus Platten besteht. Also jeder ohne Nagel, ohne Schraube kriegt die Kiste relativ schnell aufgebaut.
Aber wahrscheinlich nur Ihre Spezialisten hier.
Nein, gar nicht. Also wir testen das immer wieder, wenn wir die präsentieren und dann suchen wir uns immer den maximalen Kaufmann aus dem Büro, der das dann zusammenbauen darf. Und das ist wirklich nur ein schönes Scharniersystem mit Eckwinkeln. Da wird es eingesteckt. Der Vorteil ist, in nicht zusammengestecktem Zustand ist es sehr kompakt. Das heißt, ich habe eine sehr nachhaltige Transportlösung, weil ich sie auf dem LKW in großen Mengen transportieren kann, wie wenn ich eine Kiste aufgebaut liefere, die hat erstmal viel Luft. Ich kann die Kiste lagern, sehr platzsparend. Das heißt, auch da im Logistikumschlag sehr, sehr wenig Platzbedarf im Lager und ist innerhalb von 180 Sekunden schnell zusammengesteckt. Und der Vorteil, wenn der Kunde sie auspackt, kommt er genauso schnell wieder an die Ware ran, weil er sie auch nur auseinander steckt und ganz flink an seiner Ware wieder dran ist. Braucht kein Stemmeisen, braucht kein Akkuschrauber, sondern rein zwei Spannbänder gelöst und dann ist er an der Ware.
Mhm. Man sieht immer diese Überseecontainer, also diese Häfen voll mit diesen Containern. Passen Ihre Verpackungen da auch dazu oder rein?
Ja, in vielen Containern befinden sich Holzverpackungen oder Holzkisten. Die Maße der Tür sind so ein bisschen der Flaschenhals, da muss es durch. Also viele unserer Verpackungen sind auch leider Gottes größer als die Container. Die müssen dann auf sogenannten Flat Racks verladen werden. Das heißt, da sind dann nur noch die Köpfe da und die Seitenwände sind weg. Und dann kann auch die Kiste, die größer, breiter oder höher als normal ist, verladen werden. Viele, viele Container sind ergänzend mit einer Holzverpackung, dass auch in der Ware, im Container selber, die Ware übereinander gestapelt werden kann. Das funktioniert gut mit einer Kiste, da kann ich was oben draufstellen, die sind stabil. Sonst ist die Ausnutzung einfach nicht optimal und das ist schon auch unser Anspruch, den Frachtraum so optimal wie möglich auch zu nutzen, um auch hier möglichst viel Ausnutzung zu gewährleisten.
Welcher Prozentsatz von den Dingen, die Sie verpacken, geht denn überhaupt aufs Schiff?
Ja, es hängt so ein bisschen zusammen, was die Destination ist. Also wenig fliegt, auch von den Kosten muss man sagen, das wird eher im Notfall genutzt. Wir haben sicherlich von den Verpackungen, die bei uns im Hause rauslaufen, stark 75%, die auf dem Seeweg gehen und die Landfracht, also auch jetzt klar europaweit oder auch jetzt in dem Fall alles, was innerhalb auf dem Landweg erreichbar ist, bleibt dann entweder vorverpackt auf einer Palette, auf einer Sonderpalette. Bei uns ist ja alles größer als die Europalette und dann vielleicht auch nur mit einer Folie eingestretcht gegen Korrosion, Staub, Schutz. Aber was auf Reise geht und auf seemäßige Reise geht, wird bei uns korrosionsfest einverpackt. Und das ist schon sicherlich weit der größte Teil, definitiv.
Aus welchen Branchen kommen denn die Kunden? Also es gibt hier beispielsweise in Heidenheim einen recht großen Anlagenbauer. Da könnte ich mir vorstellen, der möchte, dass seine Anlagen gut und ordentlich verpackt sind und auf die Reise gehen.
Also klar, der große Anlagenbauer aus Heidenheim ist uns nicht unbekannt, ganz klar. Wir haben aber auch viele, viele andere in ganz Süddeutschland verteilte Maschinenbauer, Sonderverpacker, Sonderproduzenten für alle Güter, die auch in den Export gehen. Also man kann sich eigentlich sagen, alle Maschinenhersteller oder Hersteller von Produkten, die ins Ausland müssen oder sollen, werden letztendlich entweder bei uns eine Berührung haben oder auch nicht. Ja? Die müssen ins Ausland. Und da sind wir wiederum als Dienstleister dann gefragt, weil wir einfach die Produkte in ihrer Eigenschaft analysieren, um zu sagen, was kann dann auf Reise gehen. Und da kann man auch nicht eine Branche festmachen. Wir haben zum Beispiel auch mit einem großen Spielwarenhersteller aus Giengen zu tun gehabt, der lebensgroße Plüschtiere herstellt. Die Herausforderung war da nicht die Schwere des Produkts, sondern eher das Volumen und dass halt diese Tiere ohne Schimmel oder Geruchsveränderungen dann im Empfängerland ankommen sollen. Solche Produkte genauso wie jetzt, wie schon besprochen, Glasscheiben, aber auch neulich haben wir Haustüren verschickt in einer XXL-Ausführung für eine Villa an einem speziellen See. Auch da kam die Produktion hier aus Süddeutschland und dann war die Frage, wie kommt denn diese Riesentür jetzt irgendwie unbeschadet letztendlich aufs Schiff und dann dort auch wieder unbeschadet an den See, der nicht so die klassische Autoanbindung hatte. Da wurde dann zum Schluss wirklich ein Teil noch über ein Schiff dann angeliefert. Also auch spektakuläre Logistiklösungen sind immer der richtige Ansprechpartner.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Verpackungsindustrie so eine Art Barometer ist für die Industrie allgemein, für die Wirtschaft allgemein. Wenn der Handel zunimmt, haben sie mehr zu tun, dann brummt auch die Wirtschaft. Ist das so?
Ja, als ganz große Betrachtung sicherlich. Wir müssen aber feststellen, es gibt Verschiebungen innerhalb der Branchen. Also wenn vielleicht die eine Industrie sagt, der Frühindikator für heraufziehende Unwetter ist dann vielleicht der Anlagen- und Formenbau, sehen wir dann in der nachgelagerten Prozesskette, bis der Anlagen- und Formenbau dann alles produziert und alles dann entwickelt hat, bis es dann versendet wurde, ist auch nochmal so ein Zyklus von einem halben Jahr zu sehen. Also da verschiebt sich einiges. Was wir in der Corona-Zeit festgestellt haben, es gab immer noch Branchen, die hatten genug zu tun. Ja, also das war phänomenal. Andere Branchen dafür lagen da nieder. Und da war der Branchenmix, glaube ich, der große Erfolgsfaktor auch für uns, dass wir hier einfach in vielen, vielen, vielen breiten Branchen unterwegs sind und auch jetzt wieder merken, es gibt Branchen, die sehen jetzt schon Unwetter am Himmel und es gibt andere Branchen, die wissen gar nicht, wie sie es bewerkstelligen sollen, weil entweder fehlen noch Teile oder Mitarbeiter. Also beides auch eine Herausforderung, aber da haben wir dann wirklich auch Branchen, die enorm gut aktuell auch performen und auch viel exportieren, muss man auch sagen.
Ja. Wie haben Sie denn Corona erlebt? Hatten Sie da auch einen starken Einbruch?
Also wie schon erwähnt, wir hatten bei uns einen sehr breiten Branchenmix damals schon und haben auch mit unseren Mitarbeitern so ein Agreement geschlossen, dass wir dafür sorgen, wir finden Branchen, die zu tun haben und lassen euch nicht hängen. In der Ausprägung war es im Extrem. Wir hatten teilweise auch in der Anfangszeit vor allen Dingen natürlich auch mit der Situation neu umzugehen, erst lernen müssen und hatten dann auch kurz einen kleinen, ja, sag mal, Auftragseingangsengpass und haben da dann 7 Stunden letztendlich nur arbeiten können, haben aber unseren Mitarbeitern das Agreement einfach auch gegeben, wir zahlen euch trotzdem 8 Stunden, weil wir glauben an die Krise, die gemeinsam zu durchschreiten ist. Und dann haben wir in der Corona-Zeit ja auch dann die Schichtmodelle eingeführt, dass wir die Mitarbeiter auseinandergezogen haben, um dem möglichst wenig Kontakt und möglichst viel Fläche zu geben. Aber sonst hatten wir Corona wirklich auch nicht kurz gearbeitet oder keinen Ausfall gehabt, sondern wir haben wirklich geschafft, klar, mit vielen Gesprächen, viele Neukunden auch in der Form gefunden, die von uns Lösungen wollten und vor allem verlässliche Partner neu. Das war schon so ein Thema, wo wir uns ganz gut gerungen haben. Aber es war schon auch mit deutlich Aufwand, den wir betrieben hatten auf unserer Geschäftsleitung. Gut mit der Mannschaft, tolle Mannschaft gehabt, die alle zu uns hielten. Wir mussten niemand irgendwo Corona-bedingt entlassen, sondern haben eher geguckt, dass wir gemeinsam da durchkommen. Und hat gut geklappt.
Ja, ich meine, die Herausforderung war sicherlich auch, dass Häfen geschlossen waren weltweit, beispielsweise in China.
Ja, absolut. Also da war dann natürlich immer die Frage, auch wie aktiv ist die Routenplanung, wo bunkern wir zwischen, also was deponieren wir noch in Lagern, wo können wir es irgendwie bei uns auch vorhalten noch. Wir haben viel, viel verpackt, das dann irgendwo noch gewartet hat oder auch eine andere Route versucht hat zu nehmen. Da war halt sehr viel Agilität in der Tagesplanung, noch mehr als sonst üblich gefragt. Und auch da haben wir unserem Kunden, glaube ich, einen ganz guten Partner sein dürfen.
Und kaum war Corona halbwegs vorbei, wurde alles teurer, vom Material über die Energie bis hin teuer und knapp die Mitarbeiter.
Ja, also unser Holzthema war natürlich ein ganz großes. Wir hatten ein riesen Thema in der Holzpreisentwicklung, die nicht nur explodiert ist, sondern wirklich völlig aus dem Ruder lief. Wenn es irgendwie noch zu bekommen war, war es unfassbar teuer zu bezahlen. Also das sind alles so Wege gewesen, die waren Corona-bedingt natürlich, Verknappung, Amerika, alles da, den Markt in Europa und die ganzen Hersteller leer gesaugt hatte. Wir hatten in Deutschland, man kann es sich nicht vorstellen, aber trotz unseren großen Waldbeständen hatten wir auf einmal Holzknappheit in Deutschland. Man glaubt es nicht, aber viele Dinge sind da dann abgeflossen, auch nach Asien, China, aber auch nach Amerika, weil die einfach sagten, wir zahlen jeden Preis. Und da wurden da dann auch kaufmännische Verwerfungen, muss man so sagen, von unseren Lieferanten festgestellt, uns gegenüber, die ich so noch nie kannte. Also wir hatten da schon auch lange Partnerschaften neu kennengelernt, wo ich für mich auch sagen muss, hätte ich so nicht gedacht, dass das so mal kommen kann. Ja. Man muss jetzt auch sagen, das hat sich wieder etwas normalisiert. Wir kommen natürlich immer noch von einem ganz anderen Niveau, wo wir uns jetzt eingependelt haben. Jetzt kommt halt parallel dazu, während sich das eine, ich sag mal, etwas entspannt, auch die Verfügbarkeit wieder gut wurde. Jetzt kommen halt die Energiekosten, Strom, Gas, Mitarbeiter, die man zum einen natürlich auch halten will und auch da mit guten, Möglichkeiten ausstatten möchte, und das sind schon sportliche Herausforderungen für uns auch als, sagen wir, kleines mittelständisches Unternehmen.
Ja. Ja, Sie sprechen es an, Mitarbeiter. Das ist ja wahrscheinlich in so einer industrialisierten Region, wie es Ostwürttemberg ist, mit vielen Global Playern noch mal schwieriger, an die Fachkräfte zu kommen.
Ja, absolut. Wir versuchen da unseren Teil dazu beizutragen. Zum einen, unser oberstes Credo ist immer, wir wollen gut zu den Mitarbeitern sein und das auch zu verstehen, was den Mitarbeitern irgendwo bewegt und was ihn so umtreibt, dass wir auch hier ihm Möglichkeiten bieten können, die vielleicht agiler sind, die schneller, flexibler sind als vielleicht beim großen Betrieb. Ja, wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten, die wir hier reagieren müssen. Andererseits bilden wir auch aus, also wir wollen unsere eigenen Fachkräfte auch mit unserer Firmenphilosophie und unserem Familienego und Betrieb auch entsprechend ausbilden, dass die das auch für sich fühlen, dass sie nicht nur eine große Konzern-Mitarbeiter-Organisationsnummer sind, sondern bei uns auch gehört werden. Wir wollen mit ihnen gemeinsam Dinge weiterentwickeln, wir wollen mit denen gemeinsam Sachen anpacken. Und ja, das ist schon die Philosophie, aber es macht natürlich, klar, nicht jeden Mitarbeiter glücklich, auch in unserem Familienunternehmen allein sich zu verwirklichen. Der möchte vielleicht eher auch anonymer in einem Konzernstruktur sein. Dann kann ich das nicht ändern, weil bei uns wird schon auch das Miteinander hoch und groß geschrieben. Wer das nicht möchte, muss woanders hin. Aber wir haben hier schon für uns das Miteinander entdeckt, auch das Hören, gehört werden und mitgestalten können, mit Freiräumen, mit Budgets, dass die Mitarbeiter auch mal Dinge ausprobieren dürfen. Ich sage immer, eine positive Fehlerkultur ist uns da schon sehr wichtig und in unseren Möglichkeiten machen wir das, wie wir es können. Und vieles versuchen wir richtig zu machen, weil wir oft auch nicht die Möglichkeiten haben, wie jetzt vielleicht ein großer Konzern, der sagt, wir haben jetzt halt mal das Budget XY gesetzt in ein Projekt, das uns vielleicht gar nicht so berührt hat. Ja? Sondern wir versuchen einfach die Dinge richtig zu tun oder dann auch Projekte weiterzuentwickeln, die uns dann auch fürs Unternehmen weiterbringen und auch den Mitarbeitern gemeinsam einen Mehrwert gibt.
Ich habe ja das Gefühl, dass gerade hier im Raum Heidenheim oder an der A7 entlang die Logistik unheimlich boomt. Also es entstehen immer große neue Flächen, Immobilien, da gehören Sie ja auch dazu, zu diesem boomenden Bereich, kann man sagen, oder?
Also wir sind Teil der Logistikkette, wenngleich viele Logistikzentren ja auch die klassische Kontraktlogistik sind, also Europalettenlogistik, Einlagern von kleineren Einheiten. Bei uns ist eher die Großverpackung, wo dann auf Reise geht und die Sonderlösungen sind. Unsere Produkte werden weniger eingelagert, sondern die gehen meistens sehr just in time an die Endverbringungsorte, wo sie dann verwendet werden, aufgebaut werden, produzieren müssen. Aber ja, ich gebe Ihnen völlig recht, der Flächenfraß der Logistik ist schon unsättlich. Also wenn man so sieht, welche Logistikzentren auch von verschiedenen Speditionen und Logistikdienstleistern hier in der Region entstanden sind und jetzt gerade auch noch im Entstehen sind, könnte man sich schon mal die Frage stellen, ist Logistik und Lagern allein der Weisheit letzter Schluss oder ist es vielleicht die Folge aus der Erkenntnis der Pandemie, dass dieses lange Lieferketten und alles auf die Straße nur noch verlagern, auch ein Auswuchs sicherlich war. Da stellen wir schon fest, also Lagerhaltung, Reichweite von Lagern ist auch vielen Maschinenbauern heute ein wichtiger Faktor und nicht wie früher dieses geht ja alles gut, ich lade es jetzt aufs Schiff, morgen kommt es an und so haben wir alles miteinander im Griff, sondern wir merken schon, dass die Lagerhaltung zunimmt. Wenngleich ich immer noch aus kaufmännischen Grundzügen einfach weiß, das Geld wird nicht im Lager verdient, sondern wenn es zum Kunde verkaufen wurde. Und ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, weil das Geld, um was im Lager zu halten, muss auch finanziert werden. Und da sollte man schon auch den Fokus nicht nur auf Einlagern, sondern auch auf Umschlag, glaube ich, setzen. Ja, mhm. Aber wir sind absolut Teil letztendlich von der Logistik. Kette oder des Logistikprozesses in der Wirtschaft im Allgemeinen.
Ja, ja, es freut mich ja schon so halbwegs selbstkritische Töne von Ihnen zu hören. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und die vielleicht ein bisschen ketzerische Frage stellen, ist es nicht besser, wenn weniger weltweit transportiert wird?
Ja, das ist sicherlich ein interessanter Aspekt auch von der Frage her. Was wir halt leider Gottes immer mehr oder immer noch feststellen, dass trotz dieser Erfahrung in der Pandemie, wo viele, viele auch Lieferantenströme überprüft wurden, man aus meiner Sicht immer wieder zurückfällt in alte Muster. Also wir kaufen heute wieder viel in China als, ich sag mal, Maschinenbaubranche. Wir haben manchmal wirklich nichts draus gelernt, ja, und sind dann in irgendwelchen anderen Ländern unterwegs. Solarmodule kommen zum größten Teil aus China. Wärmepumpen, die jetzt gerade in großen Diskussionen sind. Vieles kommt aus Asien. Die Chip-Diskussion und. Also wir schaffen den Turnaround nicht, die Ware in der Wertschöpfung innerhalb von westlichen Welt zu haben. Und dann muss sie transportiert werden oder in einer gewissen Abhängigkeit. Und ich glaube, wir haben schon, und das ist so meine Erkenntnis daraus, leider Gottes es verschlafen, diese Abhängigkeiten früher abzustellen. Sondern wirklich, wir sind da in eine Abhängigkeit geschliffen mit einer Sicherheit, die es jetzt nachweislich nicht gab. Und man weiß auch jetzt auch aktuell aus der Medikamentenwelt, wie viel da aus China kommt oder aus Asien im Allgemeinen. Da ist man schon auch überrascht, dass auf einmal in der Apotheke dann Produkte, die völlig üblich waren, dass sie da sind, einfach nicht mehr verfügbar sind. Also ich glaube, da muss man schon gucken, ob das das Modell ist für die Zukunft. Wenn man jetzt so die Gießereiindustrie anschaut, haben wir ja in Europa oder Deutschland ziemlich kaputt gemacht aufgrund von Vorgaben, was das alles so schmutzig ist. Und um das Schmutzige schiebt man dann einfach ins Ausland und holen es dann von dort und meinen, wir haben die grüne Weste. Da sind wir manchmal Profi drin, Dinge einfach, wir halten die Augen zu oder stecken den Kopf ins Sand und denken, es ist vorbei. Das ist ein Problem nicht weg, das ist halt nur ein anderer. Und ich glaube, das muss man in dem gesamten Kontext schon auch kritisch bewerten und sagen, wollen wir die CO2-Diskussion führen und fahren damit Schwerölschiffen, die zwar auch jetzt mittlerweile nur noch einen gewissen Anteil an Schweröl fahren dürfen, aber trotz alledem ganz, ganz viele Strecken auf See verbringen, um Waren von A nach B zu bringen, die wir hier nicht haben oder einfach nicht mehr haben wollen. Ich glaube, das sind schon kritische Töne, die man anstimmen muss, ohne Zweifel, wenn man auch Teil dieser Logistikkette ist. Ich habe noch nicht ganz die Lösung parat, aber ich sehe schon durchaus, dass wir da Teil in diesem Logistikzirkus sind und ja, hier Ware von A nach B bringen. Also es ist ja bei uns nicht anders. Wir produzieren in Deutschland Ware, um sie dann ins Ausland zu bringen. Also egal wohin in die weite Welt. Manchmal frage ich mich auch, warum muss in Süddeutschland eine Glasscheibe produziert werden, die dann in der weiten Welt eingesetzt wird? Da war die Antwort, weil wir es können. Und das war wirklich so. Also das ist wohl das Know-how hier in Süddeutschland, dass es einfach kann und die anderen tun sich schwer damit. Der Architekt, sage ich immer, wollte es so. Und dann war nur noch die Frage, wer kann es? Ja.
Jetzt hatte ich von Ihnen eigentlich eher ein Plädoyer für viel weltweiten Handel erwartet, denn schließlich lebt IVH davon. Wenn jetzt wirklich die Vision eintritt, dass viel mehr vor Ort gemacht wird, produziert wird und auch verbraucht wird, muss man auch nicht mehr so viel verpacken. Was macht IVH denn dann in Zukunft?
Ach, ich glaube, wir sind da zum einen innovativ genug, um uns dann neue Ideen einfallen zu lassen. Wir haben hier am Standort wunderschöne Hallen mit großen Krankapazitäten, dann produzieren wir was anderes, sage ich jetzt mal. Wir hatten in der Pandemiezeit kurz mit Hochbeeten zu tun. Ich sage immer, eine Kiste ohne Deckel ist ein Hochbeet. Ich glaube, dann gehen wir zurück zu Local Farming, dann kriegt jeder einfach sein eigenes Hochbeet und darf sich dann da hier seine eigenen Kräuter und Dinge im Garten mit anpflanzen oder dergleichen. Ja, also ich sage mal, wir werden dann innovativ genug sein, um neue Felder zu finden. Oder auch Tiny Homes wäre dann noch eine Option. Also ich glaube, der Werkstoff Holz ist vielschichtig. Die Hoffnung ist natürlich schon, auch politisch gesehen, dass der Werkstoff Holz nach wie vor als Werkstoff auch akzeptiert wird und auch verwendet werden darf. Das ist ja momentan auch die große Frage, wo geht die Reise dorthin? Ja, möchte man das noch? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn es einfach eins, muss man sich da, glaube ich, bewusst machen, man muss sich dem Wandel fügen und das Beste draus machen und dann vielleicht mit den neuen Parametern und die neuen Figuren auf dem Schachbrett einfach gucken, was haben wir dann für Möglichkeiten.
Ich wüsste vielleicht auch ein neues Geschäftsfeld für Sie, Opernbühnen. Was halten Sie denn davon?
Ja, also da sprechen Sie mir was an, wo wir in der Vergangenheit schon in der Tat die eine oder andere Berührung hatten. Manchmal, wie es der Zufall so will, war im Jahr 2017 von den Opernfestspielen in Heidenheim bei uns auf einmal die Anfrage: Könntet ihr denn euch vorstellen, auch Kisten für eine Oper zu bauen? Damals war es der Fliegende Holländer, der in Heidenheim bei den Opernfestspielen aufgeführt werden sollte. Wir waren leichtgläubig und hatten mit Opern noch nicht so viel direkt und Theater am Hut und hatten einfach nur gesagt, ja, ganz klar. Bei näherer Betrachtung war es dann der Rittersaal in Schloss Hellenstein, der die Logistikinfrastruktur von dem Erbauungszeitraum hat, also weder eine große Möglichkeit, mit dem Schwerlastfahrzeug dort anzufahren, noch mit dem Kran irgendwie groß was zu tun. Und so mussten wir da natürlich auch neue Wege neu denken, neue Logistikkonzepte erarbeiten. Aber jetzt im Nachhinein, 2017 haben wir das Bühnenbild dann gebaut, damals eine 18 Meter Kistenszenerie in Schräglage, mit bespielbarem Deck und Kiste, die sich dann noch bewegt und gekippt hat. Also es waren sehr spektakuläre Kistenentwürfe, aber wir haben gesagt, wenn Kiste in Heidenheim als Opernfestspiele Thema sein soll, dann kann es nur einen geben und das sind die Kistenspezialisten aus Heidenheim.
Und ich glaube, es ging dann noch weiter?
Ja, absolut. Also wir hatten dann das Jahr 17 erfolgreich gemeistert und 18 war dann ein anderes Thema pro Programm. Ja, und 19 waren wir dann auch wieder mit dem Boot. Also das hat sich dann dann da auch ja, mit einem anderen Bühnenbild zwar, aber dann auch wieder mit einer großen, großen ja, Wand und Türen und also ein ganz ja, auch neuer Entwurf, aber dann hat man sich erinnert, da gab es doch eine Firma in Heidenheim, die sich mit großen Dingen auskennt und sich auch vor Herausforderungen nicht scheut. Das ist ja unser Tagesgeschäft, im Projektgeschäft auch. Wir müssen uns auf neue Gegebenheiten einstellen und das war da auch wieder so genau das gleiche Thema. Haben wir gebaut, auch 19 waren wir dann erfolgreich. Ja, und dann letztes Jahr haben wir wieder den freundlichen Anruf bekommen von den Oberfestspielen. Wir wären vielleicht nochmal an eure Arbeit und Leistung interessiert, weil es vom Thema auch wieder dazu gepasst hatte. Und auch da hatten wir dann damals auch mit einem anderen Entwurf wieder zu tun, aber auch immer die gleiche Herausforderung. Es muss groß, spektakulär sein. Die Herausforderung wissen wir, es ist ein Rittersaal, Open Air, alles herausfordernd. Weil man muss dazu wissen, auch das gleiche Bühnenbild steht nochmal in einer kleineren Kopie, 3 Meter kürzer, im Kongresszentrum in Heidenheim fürs schlechte Wetter, dass es draußen nicht bespielt werden kann. Also es ist schon durchaus eine Herausforderung, die nehmen wir an. Ich glaube, ja, auch da eine spannende sagen wir, Ausflug für unsere Verpackungsmannschaft, für unsere Schreiner, Zimmerleute, die da ja auch ihr Herzblut voll reinstecken und sich dann kreativ genug zeigen, auch hier solche Dinge zu schaffen. Und dann sind wir, wenn man so will, von den Opernfestspielen jetzt mit 3 Bühnenbildern, wo wir uns hier ja auch eine gewisse Duftmarke setzen durften. Und zwar für uns auch schön, mal großes Theater dann auch zu begleiten und zu spielen.
Ich selber muss über mich gestehen, dass ich nicht sehr gerne Dinge verpacke, also besonders Geschenke. Ich packe sie lieber aus, muss ich sagen. Ist es bei Ihnen privat anders? Verpacken Sie als Verpackungsprofi sehr gerne Geschenke? Machen Sie das gern?
Also ich finde es immer schön, wie eine Verpackung den Wert und Inhalt enorm steigern kann. Also ich ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt, ich sag mal, Pralinenhersteller, die es schaffen, mit toll bedruckten Kartonagen die Wertigkeit eines auch nur Schokoladenstücks unglaublich wirken zu lassen. Ich selber für mich verpacke natürlich, klar, gerne Geschenke, aber stelle auch fest, ich habe auch im Handling so ein bisschen meine Probleme mit dem Geschenkpapier, das ordentlich rüberzukriegen, faltenfrei. Da sagt meine Frau dann immer, lass mich das machen, du hast andere Talente und ich gestehe es dann auch irgendwo mir zu. Ich glaube, da muss man ja selber dann einfach sich selber auch eingestehen, was man gut kann. Und da verpacke ich dann doch lieber andere Dinge als jetzt hier das kleine filigrane Geschenk.
Und ganz oft ist ja auch der Inhalt wichtiger als die Verpackung, muss Absolut. Man sagen. Und
die Verpackung kommt ja danach auch weg, ja, wenngleich ich immer sage, unsere Verpackung, auch in unserem Business, der erste Eindruck, gibt es keine zweite Chance, deswegen ist unsere Verpackung eigentlich der erste Eindruck beim Kunde und von daher sind die äußeren Werte in der Verpackung zumindest kurz auch wichtig.
So ist es. Vielen Dank, Peter Hoffmann-Pichler, Geschäftsführer der IVH Industrieverpackung in Heidenheim. Dankeschön.
Sehr gern, danke.